Sie hören Was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, dem es wahrscheinlich wie Ihnen oder doch zumindest den meisten Reiseradio-Zuhörern gerade geht, das alljährliche, dezente Völlegefühl nach all den Kalorienbomben und ja, der mangelnden Bewegung wegen des schlechten Wetters, irgendwie grundfaul sich aus der Feiertagslethargie zu befreien und zu Beginn des Jahres ja, einigermaßen unlustig auf die Arbeit am Reiseradio-Arbeitsplatz. Anyway, nach 10 Milliarden Reisenden im Jahr 2012 und der immer noch ungeschlagenen Urlaubslust der deutschen Reiseweltmeister gilt es in diesem Jahr, erneut die Bestmarke zu reißen. Wichtigster wirtschaftlicher Etappenschritt auf diesem Weg ist wieder einmal im März in Berlin die ITB, die größte Messe der Welt, wenn es um Reisen und Ferien geht. Selbst tituliert man sich ja auch gerne noch als das größte Reisebüro der Welt. Und deshalb gibt es gerade massiven Streit. Nicht etwa, weil irgendwo sonst auf dem Globus ein Messeveranstalter den Superlativ anzweifeln möchte. Es geht um den Grundgedanken eines Reisebüros, denn der besteht tatsächlich darin, dem Endkunden auch etwas zu verkaufen. Dafür war sich die ITB bisher zu vornehm. Innerhalb der Branche wurde zwar immer schon geschachert und verhandelt, aber der Urlauber musste sich am Publikumswochenende mit Folklore und Faltblättern begnügen. Appetit holen, ja, aber gegessen wird im Reisebüro um die Ecke. Dieses Jahr will die Messe auch den Reiseverkauf erlauben. Wie das genau aussehen soll, weiß noch keiner. Aber angeblich wollen die ITB-Manager nur den geäußerten Mehrheitswunsch der Aussteller umsetzen. Auch eine Befragung des Travel Industry Clubs brachte ein ähnliches Votum pro Ticketverkauf. Lediglich der mächtige Dachverband DRV hält frontal dagegen. Hinter den Kulissen kracht es bis heute mächtig. Die Branchenvertreter befürchten einen Dammbruch, wenn es erstmal Sonderpreise gibt, denn für Reisen gibt es ja immer noch eine nahezu uneingeschränkte und damit für die Branche sehr kommode Preisbindung in Deutschland. Warum die Interessen da so aufeinanderprallen, dazu habe ich die beiden Hauptkontrahenten befragt, Dr. Martin Buck, für die ITB, zuständiger Messemanager, und Hans-Gustav Koch, den DRV-Hauptgeschäftsführer. Beide, das kann ich schon jetzt verraten, haben gute Argumente für ihre Position. Ja, und dann gibt es in diesem Reiseradio auch noch einige verbale Kalorien zum Festtagsausklang. Leckeres zum Zuhören, zwei Interviews zur akustischen Sättigung, aber gleichzeitig auch zum Appetit holen bei einem der nächsten Urlaube. Ort der Völlerei Österreich, genauer Oberösterreich. Dort dreht sich die kulinarische Verführung vor allem um zwei Produkte, Knödel und Bier. Passen übrigens auch hervorragend zusammen. Ich traf die Knödel-Expertin, Fernsehköchin und Buchautorin Ingrid Pernkopf in Gemunden am Traunsee. Sie ist die absolute Knödel-Queen des Landes. Ich hätte gefühlt nach mehreren Tagen bestimmt einige Kilo zugenommen, aber es wären die glücklichsten Kalorienkilo, die man sich anfuttern könnte. Ja, und von da führte mich meine diätverachtende Recherche in den Böhmerwald nach Aigen, wo der erste Biersommelier-Weltmeister Karl Schiffner sein Restaurant und ein kleines Hotel betreibt. Mehrere hundert Biersorten führt er im Ausschank. Das hat einen Weintrinker wie mich erstmal verunsichert, aber nach kurzer Zeit begeistert. Ein Biermenü zum Beispiel dürfte so eines der Reiseerlebnisse sein, mit dem man viele Menschen auf der Suche nach dem Urlaubskick begeistern könnte. Die kreativen Angebote sind es ja schließlich, die die Branche derzeit händeringend sucht, um zielgruppenspezifische Pakete zu schnüren. Ich verspreche Ihnen, trotzdem verursachen beide Gespräche kein Sättigungsgefühl, sondern sind einfach lecker. In diesem Sinne, schön, dass Sie auch im neuen Jahr wieder dabei sind, wenn wir Geschichten erzählen, die ja alle was mit Reisen zu tun haben. Heute in der 123. Ausgabe Ihres Reiseradios. Streitsüchtig und kampferprobt die touristische Industrie ihre Interessen auf dem politischen Parkett zu verteidigen vermag, so höflich und konsensorientiert geht man auch bei der Organisation des weltgrößten Marktplatzes, nämlich der ITB, miteinander um. Wenn ich mich recht erinnere, gab es den letzten Streit, als die Messeleitung eigentlich sehr besucherorientiert die Hallenbelegung aufbrechen wollte, weg von den Gemischtwarenläden der Länder hin zu den Reisethemen, wie zum Beispiel Wellness, Wandern oder kinderfreundliches Wichteln. Diesen dafür nötigen personellen Kraftakt, den wollten die Aussteller einfach nicht stemmen. Schublade zu. Nun ist wieder Krach im Karton, es geht ums Eingemachte, den Verkauf von Reisen an Messebesucher. In der Summe wird das vielleicht ein Fliegenpipi im Ozean sein, allenfalls spürbar für Berliner Reisebüros, aber wehret den Anfängen, ruft der Branchenverband DRV und sieht den Untergang des Reiselandes. Alles übertriebene Angst, meint ITB-Manager Dr. Martin Buck und erläutert im Reiseradio seine Entscheidung, die ITB trotz der DRV-Opposition zu einem wirklichen Reisebüro zu machen.
Unser Top-Thema heute: Ready for Takeoff.
Martin Buck, also die ITB, die wirbt ja immer mit dem klassischen Spruch, das größte Reisebüro der Welt. Wenn ich jetzt Inhaber von diesem Reisebüro wäre, würde ich hinterher meinen Mitarbeitern die Ohren langziehen, weil wird also 5 Tage lang gequatscht und gequatscht und gequatscht und kein einziger Geschäftsabschluss mit dem Endkunden ist da. Da wollte jetzt 2013 endlich mal Butter bei die Fische, es sollen Reisen verkauft werden dürfen. Und der Zorn war euch sicher. Warum macht ihr das? Viel Feind, viel eher?
Wir machen es in erster Linie deswegen, weil wir die Attraktivität des Wochenendes für den Privatbesucher steigern wollen und sicherstellen wollen, dass auch am Sonntagmittag alle, die auf der ITB Reisen zu verkaufen haben, das auch tun können. Und deswegen haben wir den Verkauf von Reisen jetzt oder wollen ihn jetzt gestatten.
Das hört sich jetzt ja so an, als ob die Branche, also die Anbieter, die Aussteller, euch die Bude einrennen, sagt, macht doch endlich die Möglichkeit, dass wir verkaufen dürfen. Der DRV sagt ja, nö, die wollen ja eigentlich gar nicht. Die Reisebüros, die werden ja gezwungen jetzt.
Also es ist tatsächlich so, dass viele Aussteller mit dem Wunsch an uns herangetreten sind und dass auch unsere Umfrageergebnisse eindeutig zeigen, dass die Aussteller, mit denen wir ja, man kann es ja so sagen, fast 90% unseres Umsatzes machen, zu großen Teilen dafür sind, verkaufen zu dürfen. Und wir wären sicherlich nicht gut beraten, wenn wir einer unserer wichtigsten Kundengruppen ihre Wünsche nicht erfüllen würden, zumindest das nicht versuchen würden. Und genau das tun wir. Die Reisebüros, das muss man vielleicht noch zum Verständnis sagen, spielen auf der ITB klassischerweise ja die Rolle des Einkäufers und nicht die des Verkäufers. Wir bieten aber den Reisebüros auf der ITB speziell fürs Wochenende die Möglichkeit an, für sehr, sehr wenig Geld als Aussteller präsent zu sein und ihre Produkte, so sie die verkaufen wollen, bei uns tatsächlich zu verkaufen.
Wie muss ich mir das denn dann vorstellen? Ich meine, jeder, der schon mal auf der ITB war, weiß, was für eine Wuseligkeit da herrscht. Da sitzt dann ein Reisebüro in einem, was ich weiß, 4 Quadratmeter Hückchen mit einem Tisch und einem Computer und will da ein ruhiges Beratungsgespräch führen?
Also wir werden zum einen versuchen, den Reisebüros Standorte anzubieten, wo möglichst viel Verkehr durchkommt, wo möglichst viele Privatbesucher durchkommen, die dann auch hoffentlich Reisekauf interessiert sind. Die Möglichkeiten der Gestaltung des Stands sind wie immer vielfältig und wir gehen davon aus, dass die Reisebüros sich an der Stelle schon was einfallen lassen, wie sie das so gestalten können, dass die Kunden ein attraktives Ambiente wahrnehmen.
Ist es doch so, dass der Besuch auf einer Messe vor allen Dingen, wenn dann über das limbische System angesprochen wird, hier kann ich ein Schnäppchen machen. Das heißt also, das Reisebüro, was sich jetzt dazu vielleicht durchringen sollte, auf der ITB zu verkaufen, Reisen, kann das ja nicht mit den gleichen Preisen tun, die dann am Montag im Reisebüro gelten. Dann muss man doch irgendwo einen Rabatt herbekommen.
Also wir schließen uns an dieser Stelle an die allgemeine Entwicklung an, dass Märkte möglichst offen und transparent sein sollten. Wir maßen uns nicht an, in irgendeiner Form regulierend auf die Preisgestaltung einzuwirken, sondern gehen davon aus, dass die Teilnehmer an der ITB, dass die Teilnehmer an diesem weltweit größten Marktplatz für das Reisen sehr genau wissen, wie sie ihre Preisbildung betreiben sollen. Und wie gesagt, das Ganze ist ein Spiel von Angebot und Nachfrage. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Betroffenen damit sehr verantwortungsvoll umgehen.
Das hört sich aber ein bisschen nach an. Wasch mich, mach mich aber nicht nass. Also Sie sagen, wir sind ja nur hier der Marktplatz, das müsst ihr unter euch regeln. Ist es denn tatsächlich so, ihr gebt ihr nur die theoretische und praktische Möglichkeit, aber ihr forciert es nicht? Das heißt, ihr gebt auch nicht jetzt irgendwelchen tollen Tipps mit den Erfahrungswerten weltweit, wo man schon Reisen verkaufen kann auf Messen, wie man es am besten anstellt, damit die Leute auch möglichst viel kaufen?
Ja, wie gesagt, unsere Rolle ist die, einen Marktplatz zur Verfügung zu stellen, der für die Teilnehmer an diesem Marktplatz möglichst effizient und möglichst effektiv funktioniert. Ich möchte uns jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einer Börse vergleichen, aber wenn Sie sich vorstellen, dass bei der Börse diese selbst auch keinen Einfluss darauf nimmt, wie die Preise tatsächlich gemacht werden, in ähnlicher Form tun wir das auch nicht. Und ich denke, das beste Regulativ an der Stelle ist tatsächlich nochmal Angebot und Nachfrage. Ist banal, aber es ist nun mal so. Und Messe ist sicherlich eine der Marktformen, wo man das am unmittelbarsten tun kann. Und insofern vertrauen wir da voll auf die Leistungsfähigkeit der ITB als Messe und als Marktplatz.
Kommen wir, jetzt wollen wir ein bisschen konkreter werden. Also Sie haben da garantiert schon Erfahrungswerte von Mitbewerbern, von anderen Messen. Was läuft denn besonders gut bei so Reisemessen, wenn verkauft wird? Ist es dann wirklich so, das fest konfektionierte Paket zu einem Sonderpreis oder wo wird quasi Nachfrage generiert? Jetzt aus den Erfahrungen der Mitbewerber.
Ich glaube, dass es sehr viel Sinn macht, an der Stelle eigene Erfahrungen zu sammeln. Und wir werden deswegen sehr aufmerksam und konzentriert verfolgen, was sich auf der nächsten ITB an der Stelle tut. Wir werden das sicherlich auch mit den entsprechenden Marktforschungsinstrumenten dann begleiten, sodass ich Ihnen die Frage in einem halben Jahr oder zumindest nach Ende der kommenden ITB wesentlich besser beantworten kann als heute.
Sie müssen doch auch in der Werbung für die ITB schon mächtig reingehen in die Publikumspresse. Sie müssen den Leuten doch die Wurst vor die Nase halten. Damit müssen Sie doch irgendwelchen konkreten Kaufanreize denen auch schon geben können.
Also wir gehen davon aus, das tun wir ja auch die ganze Zeit schon, dass die großen Aussteller der ITB den Zeitpunkt und den Ort der ITB dafür nutzen, selber Werbung zu betreiben. Das gehört eindeutig zu den Aufgaben der Aussteller. Wir werben selbstverständlich für die ITB. Wir tun das auch mit Publikumswerbung. Wir tun es im Radio, wir tun es im Stadtbild, wir tun es online. Aber eben wir sagen, der Marktplatz ist da. Was auf dem Marktplatz konkret angeboten wird, dafür machen die Aussteller selber Werbung. Das hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und das wird sich sicherlich auch im Hinblick auf diese neue Facette erneut bewähren.
Wenn Sie jetzt einen Claim abzeichnen müssten von Ihrer Werbeagentur, der würde lauten, Sie haben hier nicht nur das größte Reisebüro der Welt bei der ITB, sondern auch den Ort, wo Sie am günstigsten die Reise buchen können überhaupt. Würden Sie das zulassen?
Nee, ich würde daran festhalten, wir sind das größte Reisebüro der Welt, was wir jetzt zum ersten Mal mit der Aktivität ja auch glaubwürdig darstellen. Zur Preisentwicklung würde ich mir da keine Aussagen machen, weil ein guter, großer variantenreicher Marktplatz sich ja auch immer dadurch auszeichnet, dass ich eben versuche, als potenzieller Käufer möglichst viele alternative Anbieter nach dem Preis zu fragen, den sie mir zu machen bereit sind, und daraus dann meine Schlüsse ziehe und entweder tatsächlich zum günstigsten gehe oder zu einem anderen gehe, bei dem ich andere Vorteile neben dem Preis sehe. Das ist im Endeffekt ja eine ganz banale Angelegenheit. Warum gibt es auf einem Wochenmarkt 20 Leute, die Tomaten und gelbe Rüben und dann noch Bratwürste anbieten? Genau aus dem Grund. Und genau aus dem Grund wird dann dieser Wochenmarkt auch attraktiv für die Käufer, die dorthin kommen. Und ich hoffe, dass wir diese uralte Systematik und Wirkungsweise vielleicht auch auf der ITB zu einem zusätzlichen Wert verhelfen, indem wir das tun, was wir da jetzt machen.
Eine andere Messe, die Sie ja auch hier verantworten im Hause, ist ja die Grüne Woche. Und da weiß man schon seit Jahrzehnten, da werden die Leute systematisch mit belebenden alkoholischen Getränken kaufwillig gemacht.
Das stimmt. Das stimmt, das ist so. Das ist so. Wobei auch die Grüne Woche natürlich davon lebt, dass man sich daran freut, dass offensichtlich viele andere Leute genauso denken wie man selbst.
Auf der ITB wissen es ja, Reisen werden dort schon lange verkauft, nur eben etwas konspirativ, ohne Aushang und demonstrativen Vertragsabschluss. Seien es Rundreisen, Hotelaufenthalte oder Spezialpakete, kaum ein Aussteller lässt sich die Chance entgehen, vor allem am Wochenende noch ein bisschen die Kosten für den Berlin-Aufenthalt zu refinanzieren. Prinzip hierbei: Don't ask, don't tell. Nun soll es aber ab diesem Jahr offiziell möglich sein. Und womit ist man am erfolgreichsten? Klar, mit Messe-Sonderpreisen. Darin liegt auch die Horrorvorstellung des DRV, dass die Büchse der Pandora sich nicht mehr schließen lässt, sobald die ängstlich vermutete Rabattschlacht unter Messeturm erstmal begonnen hat. Denn momentan ist der Verkauf von Reiseträumen in Deutschland ja fast so geschützt wie die kulturell bedingte Preisbindung im Buchhandel. Deshalb ist der Branchenverband DRV so besorgt, wie mir sein Hauptgeschäftsführer Hans-Gustav Koch im Gespräch erläuterte.
Es ist nicht alles Reise, was glänzt. Ich hätte was zu reklamieren.
Das ist eine merkwürdige Situation, Herr Koch. Die ITB möchte attraktiver werden für die Besucher, möchte die Reiselust sozusagen ankurbeln, dass man auf der ITB auch Reisen kaufen kann. Da kommt der DRV als Spielverderber und sagt, nix da, darf nicht verkauft werden, dürfen keine Rabatte gegeben werden, muss alles im Reisebüro bleiben. Ist das nicht eine Haltung von vorgestern?
Eigentlich nicht, nein. Natürlich wollen wir der ITB helfen, attraktiver zu werden, und deswegen reden wir auch immer miteinander. Und wir wissen auch, dass es ein Problem gibt an den Publikumstagen Samstag und Sonntag, und haben auch zusammengesessen. Wir sind aber der Meinung, dass der Verkauf von Reisen auf dieser Messe, auf der weltgrößten Messe, eigentlich nichts zu suchen hat. Die ITB ist zwar eine internationale Veranstaltung, aber am Wochenende eine sehr regionale Sache. Also die Besucher kommen weitestgehend aus Berlin und natürlich fürchten die Berliner Reisebüros, dass das, was auf der Messe möglicherweise gebucht wird, ihnen verloren geht. Und diese Sorge ist mit Sicherheit begründet.
Das heißt, der große Verband DRV, wo alle Reiseunternehmen zusammengeschlossen sind, muss jetzt hier Lobbyist sein für Berliner Reisebüros?
Das machen wir gelegentlich und das machen wir auch gerne, denn wir haben natürlich auch viele Mitglieder in Berlin. Und wenn es regionale Mitglieder gibt, die ein Problem haben, dann gehen wir für die auch sozusagen an die vorderste Front. Aber es geht nicht nur um das Problem Berliner Reisebüros. Eine große Befürchtung ist, und das zeigen ja eigentlich andere Messen, dass auf Messen gern Rabatte gegeben werden. Und wir sehen die Gefahr, dass auf der ITB dann Veranstalter auf Reisen Rabatte geben. Und dann die Kunden beim nächsten Besuch im Reisebüro sagen, wieso, da habe ich doch einen Rabatt auf der ITB bekommen, wieso bekomme ich den bei Ihnen nicht? Und das ist mit Sicherheit genau die gleiche große Gefahr, wie wir sie für die Berliner Büros sehen.
Aber ist das ein bisschen nicht die Situation wie bei einem Hochwasser, wo man immer versucht, mit neuen Sandsäcken die Barriere noch irgendwie intakt zu halten, aber letztendlich weiß man, die Barriere wird irgendwann durchgeweicht werden? So haben wir es bei der Rabattsituation wahrscheinlich auch.
Naja, da verhalten wir uns wirklich wie Martin Luther, auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen und das muss ich auch, weil wir sind der Branchenverband, wir vertreten die Interessen der Reisemittler und der Reiseveranstalter und das tun wir mit aller Vehemenz und hier vertreten wir die Interessen der Reisemittler, weil wir auch davon überzeugt sind, dass sich den Dammbruch wahrscheinlich am Ende nicht verhindern kann, aber nicht gerade dadurch unterstützen muss, dass ich auf der ITB auf einmal Reisen verkaufe.
Könnten Sie sich dafür denn begeistern, wenn man spezielle Messeprodukte schnüren würde, die man so nicht verkaufen kann und deshalb etwas anderes macht, was man sonst im Reisebüro buchen kann und somit dem Reisebüro nicht unmittelbar etwas wegnimmt?
Auch jedes spezielle Messeprodukt würde natürlich dem Reisebüro verloren gehen, weil es ist eine andere Reise, aber derjenige, der dann auf der Messe bucht, bucht halt nicht mehr im Reisebüro. Insofern, ich hätte mir gewünscht, dass man einfach über dieses Thema redet. Ich sehe das Problem der ITB, ich sehe auch andere Lösungen und in einem gemeinsamen Brainstorming wären wir vielleicht etwas weiter gekommen und so haben wir eine Situation, mit der wir zumindest vom DRV überhaupt nicht zufrieden sind.
Weiterer Lösungsversuch könnte ja ein Gutscheinsystem vielleicht sein. Ich komme hierher auf die Messe, werde von Top-Leuten beraten und als Belohnung bekomme ich hier einen kleinen Gutschein und damit gehe ich dann zu meinem Reisebüro des Vertrauens in Berlin, wenn ich in Berlin lebe und bekomme diesen Gutschein eingelöst. Weil das Reisebüro hat es auch gut, die brauchen ein bisschen weniger beraten, die brauchen nur noch sozusagen an den Computer gehen und die Reise einbuchen. Können sich doch beide die Kosten teilen vom Gutschein.
Ja, das ist immer so ein Problem mit dem Kostenteilen. Also es erwartet immer der eine vom anderen, dass er die Kosten übernimmt und insofern bin ich da ein bisschen skeptisch. Natürlich ist die Versuchung für einen Veranstalter, der auf der Messe einen Rabatt gibt, diesen Rabatt aus der Provision zu geben, die er eigentlich an das Reisebüro zahlen müsste. Und dann tut er sich leichten Rabatt zu geben. Und ich bin da skeptisch, dass das mit dem Gutschein funktionieren würde.
Sich jetzt schon die ITB vorstellen 2013, was glauben Sie? Wird es der große Bazar sein, der große Travel-Bazar am Wochenende?
Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Zumal die großen Veranstalter, also TUI, Thomas Cook, Rewe, aber auch Altus gar nicht auf der Messe sind und insofern dort nicht verkaufen werden. Schauinsland hat bereits erklärt, sie werden dort nicht verkaufen. Es ist auch noch weitestgehend offen, wie dieser Verkauf vonstatten gehen soll. Beispielsweise jemand, der auf dem Stand von JT-Touristik verkauft, darf der nur JT dort verkaufen oder verkauft er auch andere Reisen? Also meines Erachtens sind da noch viele Fragen offen. Und ich bin gespannt, wie das dort abläuft. Wie gesagt, wir sehen das überhaupt nicht gerne, aber wir werden uns natürlich ansehen, was da passiert.
Wir haben ja das Glücksrad auf dem Stand, dann sind dann Preise einfach angepinnt, dann darf man einmal drehen und bekommt dann einen Flug in Deutschland für 60 € inklusive Gebühren.
Ja, wobei ein Flug in Deutschland eigentlich ökonomisch und ökologisch Wahnsinn ist. Insofern warne ich davor, über das Glücksrad dann einen Flug in Deutschland zu versteigern. Dann sollte man in Deutschland eine Bahnfahrt nehmen und wenn man einen Flug versteigern will, dann sollte der schon ein bisschen weiter weggehen.
Vielleicht der Herr Büch ist ja nicht da, aber vielleicht die Bahn ja schon ähnliche Ideen, dass auch die Bahnfahrten verhökert.
Ja, wobei die Bahn im Augenblick so gut unterwegs ist, dass die gar nichts mehr verhökern müssen, sondern ihre Sachen ganz normal verkaufen, aber wir schauen einfach mal und wünschen natürlich unseren Leistungsträgern, von denen wir leben, wie Bahn, Lufthansa, Air Berlin und die Veranstalter, toi toi toi, viele gute Verkäufe und die meisten hoffentlich übers Reisebüro.
Auch das Reiseglück geht oft durch den Magen. In Urlaubslaune ist man eben viel mehr bereit, auch mal Dinge zu probieren, die man daheim eher nicht auf der Speisekarte vermissen würde. Dabei müssen sie noch nicht einmal exotisch sein. Kulinarisches Wohlbefinden ist eines der starken Motive für deutsche Ferienzufriedenheit. Unser Nachbar Österreich ist bekannt für seine gefällige Küche. Und die ist bei weitem vielfältiger, als es gerade in diesen Wochen die deftigen Jausen in den Skihütten vermuten lassen. Auf der Suche nach dem ultimativen Leckerkick bin ich am oberösterreichischen Traunsee gelandet. Dort im Hotel Grünberg in Gmunden werkelt Österreichs Knödelqueen Ingrid Pernkopf und beweist allen Unkenrufen zum Trotz, dass der gemeine, aber perfekt gemachte Knödel mitnichten zur Kategorie Plumpsküche gehört. Lassen Sie sich von ihr Appetit machen.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Also, liebe Reiseradiohörer, ich bin ehrlich gesagt pappersatt, weil ich nämlich in die Hände geraten bin von Ingrid Pernkopf. Das ist eine Fernsehköchin hier in Österreich. Es ist die Knödel-Expertin in Österreich. Und wir sind hier sozusagen im Epizentrum des Knödelwesens, nämlich am Traunsee in Gmunden im Landgasthof Grünberg. Und ich kann Ihnen sagen, also ich kann wirklich kaum noch Papp sagen, es ist so lecker gewesen, aber es ist eben auch ein bisschen füllend, Knödel zu essen. Und vom vielen Teigkneten haben Sie wahrscheinlich Kraft in den Fingern wie Arnold Schwarzenegger.
Ja, also ich habe mich noch nicht mit ihm gemessen, aber man könnte es ja mal versuchen.
Gehört das denn eigentlich unverzichtbar dazu, in Österreich, in Oberösterreich Knödel zu essen?
Also unbedingt. Und es wird immer mehr, Gott sei Dank. Sie sind ja leider mal ein bisschen weggeschlummert, die Knödeln. Aber jetzt hat man sie wieder hervorgeholt. Und es, wenn ich sagen darf, es ist eine Knödelmanie ausgebrochen.
Könnte man sagen, das ist irgendwie die Pasta in Italien?
Ja, unbedingt. Also wir sollen ja auch unsere landestypischen Speisen hier bei uns essen, kochen. Also das gehört ja auch zu unserem Land dazu.
Darf ich trotzdem mal ganz despektierlich fragen, wer hat's erfunden?
Oh, da scheiden sich die Geister. Also da gibt's ja urkundlich erwähnte Knödelfunde schon zu Pfahlbauzeiten. Da fand man einen Knoten oder einen Kloß zwischen zwei Eimern und da meinte man, also da sind die, ja, jeder für sich beansprucht eine andere Geschichte, sage ich mal.
Vielleicht war es eine Waffenkammer, die man ausgegraben hat.
Nein, es war schon ein Lagerraum. Also es war ein Lagerraum, wo eben so Fässer standen und etwas teigähnliches, rundes, knödeliges gefunden wurde.
Nun habe ich jetzt schon mal die Gelegenheit gehabt, in Ihrem wunderbaren Kochbuch zu blättern. Sie machen ja nicht nur Fernsehen, Sie sind nicht nur hier am Landgasthof, sondern Sie schreiben auch Kochbücher sozusagen im Dutzend schöner. Da könnte man ja fast jeden Tag einen anderen Knödel essen und wäre eine extrem lange Zeit beschäftigt damit.
Ja, unbedingt. Also es gibt so eine Vielzahl von Knödelfüllungen als auch Hüllen, aber auch als Einzelknödel. Also es kann auch als eine Masse bestehen oder wie gesagt eben gefüllt. Und da sind der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt.
Tun Sie der Fantasie unserer Hörer doch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Zählen Sie mal ein paar auf.
Naja, man fängt einmal an bei der Vorspeise. Also da könnte man schon zum Beispiel einen Kräuterknödel in einer Rahmsoße oder zu einem Blattsalat. Dann gibt's den Kaspresknödel in der Suppe oder das Topfennockerl in der Tomatensuppe. Dann geht's weiter zu einem Fischknödel oder wie jetzt Spargelknödel gefüllt. Dann natürlich unsere typischen Haché-Knödel, Krammeknödel, Bratknödel, Kackknödel, Wildhaché-Knödel, Leberkäsknödel, dann natürlich die Kübelspeckknödel dürfen nicht fehlen. Also sie sind einmal so die deftigen. Dann kann man natürlich auch die leichte Welle, einen Gemüseknödel oder vielleicht einen Spinatknödel oder einen Bärlauchknödel, Mangoldknödel. Also eigentlich alles, was man so isst.
Ich habe ein gewisses Völlegefühl.
Da sind wir noch bei den süßen Sachen noch gar nicht angelangt. Also mal von den Fruchtknödel, von den Nougatknödel oder Topfennockerln bis hin zu Füllungen, die man eigentlich, ja, man kann eigentlich alles in einen Knödel packen beziehungsweise füllen. Hm. Nur keine, also niemals Reste. Also das soll wirklich alles frisch sein.
Jetzt haben Sie mir die Frage schon vorweggenommen. Ich dachte mir, Sie sind die beste Resteverwerterin, die man sich in der Küche vorstellen kann.
Naja, Reste verwerten tue ich schon. Das heißt, bei mir wird eigentlich nichts weggeschmissen. Also frische Ware wird nicht weggeschmissen, sondern es wird aus allem etwas gemacht. Ob das jetzt Apfelschalen sind oder Blätter oder Stängel, also auch das Kochwasser fürs Gemüse zum Beispiel. Ich meine natürlich nicht Kohlgemüse, aber so Karotten oder Sellerie, was man halt so kocht, wird nicht weggeleert, sondern das wird wieder für einen Fond weiterverwendet, weil da ist ja sehr viel Geschmack schon drinnen. Oder auch wenn man Nudeln kocht zum Beispiel oder das Knödelkochwasser, meine Großmutter hat es damals schon weiterverwendet und hat aus dem Knödelkochwasser eine Suppe oder eine Soße gekocht mit ein bisschen Obst dazu, ist das wunderbar, weil da ist ja eigentlich wie beim Nudelkochen nur ein bisschen Stärke drinnen. Natürlich, wenn es jetzt zu intensiv noch irgendwas schmeckt, zum Beispiel nach Geselchten oder so, dann nimmt man es nicht mehr. Aber ohne weiteres könnte man es zum Aufgießen von irgendeiner Soße oder Suppe verwenden.
Kommt Ihnen trotzdem diese ganze Knödelei nicht langsam zu den Ohren raus?
Nein, überhaupt nicht. Und es entstehen immer wieder neue Rezepte, weil ich wieder etwas probiere. Zum Beispiel, wir haben seit vielen Jahren die Spinatknödel auf unserer Speisekarte. Jetzt mache ich sie mit Mangold oder mit Rucola. Dann kann man in die Mitte noch ein Stück Käse hineinfüllen. Also es entstehen immer wieder neue Rezepte. Und ja, und es ist auch lustig, immer etwas neu zu kreieren oder zu kochen.
Also was mich vor allen Dingen fasziniert, wenn ich Sie anschaue, das sehen unsere Hörer natürlich nicht, Sie sind rank und schlank. Ich meine, wie macht man das bei so viel Knödeln? Ich meine, der Knödel ist ja nicht gerade das Grundnahrungsmittel für magersüchtige Models.
Nein, also sicher nicht und danke für das Kompliment, aber der Schein drückt, weil im Dirndlgwandl sieht man das nicht, wenn die Fülle ein bisschen üppiger ist, aber nein, Spaß beiseite. Die Knödeln können auch ohne weiteres ein bisschen schlank sein, weil wenn man nur ganz wenig Teig rumgibt und vielleicht ein bisschen Gemüse hineinfüllt oder mit Blattsalat das isst, ist es ohne weiteres auch kein so üppiges Mahl.
Na komm, ich habe es doch gerade gesehen, genug ist nie genug, wenn es um Fett geht, um Schmalz geht, um Butter geht. Also ich meine, der Knödel ist doch der natürliche Feind der Kalorientabelle.
Naja, ich meine, ein Diätessen ist er mit Sicherheit nicht, aber alles in Maßen genossen, sage ich mal, kann man da wirklich auch nicht dick werden davon. Man soll es halt nicht zu spät am Abend essen, aber so tagsüber verteilt, eine Portion Knödel ist sicher kein Problem.
Ich vermute mal, dass die Knödel aus der Geschichte heraus ja mein arme Leute essen waren. Also man musste hart arbeiten, hatte kein Geld und musste satt werden.
Naja, und da war eben das Üppige, das Fettige, das Mehl, also das die Stärke. Das waren, also früher gab es ja die Holzknechtnocken, das war eigentlich nur Wasser und Mehl, ein bisschen Salz und die Holzknechte haben sie das gekocht, zuerst gekocht und dann noch gebraten, irgendwo im Wald, in einer Hütte, am Lagerfeuer. und haben dazu entweder Sauerkraut gegessen oder Apfelkompott. Und das war auch etwas, was gehalten hat. Sie konnten ja keine Milch oder sowas mitnehmen. Es gab ja keine Kühlung. Und das war das, was ja auch lagerfähig war.
Nun ist es ja unglaublich lecker, das muss man ja dazu sagen. Gerade auch, weil es so schön fett ist, weil eben das den Geschmack trägt. Aber es ist eben nicht die Lebenswirklichkeit von heute bei den Urlaubern. Die kommen, die haben eben nicht mehr die harte körperliche Arbeit, die wenigsten von denen. Gibt es denn auch so ein Knödelrezept, sagen wir mal, was nicht direkt 35.000 Kalorien hat?
Also Sie übertreiben da jetzt schon ein bisschen maßlos.
Nein,
also
natürlich überhaupt nicht.
35.000 Kalorien, also ich kenne kein Gericht mit 35.000 Kalorien, aber naja, ich meine ein Gemüseknödel oder ein Spargelknödel zum Beispiel oder ein Fischknödel, das ist nicht so, dass man sagt, da hat man jetzt diese Bombe, weil ich meine, ich kann auf Kartoffelbasis auch eine wunderbare Knödelmasse formen oder eine Knödelmasse zubereiten und an Kartoffel isst man auch mal wo als Beilage. Also man darf das jetzt nicht sehen, es ist ja alles verpackt, es ist das Fleisch oder Gemüse verpackt, dann gibt es die Beilage in Form von Erdäpfel, das ist auch dann drinnen und somit hat man einen Gang in einem Knödel.
Man kann es sich immer schön rechnen. Ist es eigentlich so, dass das Knödelmachen jeder Oberösterreicherin quasi in die Wiege gelegt wird, wenn man sonst keinen Mann bekam früher, wenn man keine Knödel machen konnte oder so?
Ja, ja, früher hieß es, also eine Magd oder eine Dirn, die keine Knödel machen kann, also ist nicht heiratsfähig, also die wurde halt nicht so leicht vom Fleck weggeheiratet. Und vor allem ja, was es ja dann noch gibt, also die größte Beleidigung für eine Köchin ist, wenn jemand kommt und den Knödel mit Messer und Gabel, also mit dem Messer zerschneidet, denn das heißt oder zeigt, oh, der Knödel ist so hart, den kann man, also der ist ja fast nicht zum Essen, den muss man schneiden, dass man ihn überhaupt teilen kann.
Also liebe Hörer, wenn Sie nach Österreich kommen, niemals nehmen Sie das Messer, sonst kriegen Sie das Messer von hinten reingedrückt von der Köchin. Wann bekommen Sie einen Pickel auf der Nase, wenn jemand sagt, Knödel, das ist für mich Fanny Knorr Maggi?
Weder noch, weil ich sage, hausgemacht. Und vor allem, ich lebe mit dem Prinzip, wenn jemand zu mir sagt, das hat mir geschmeckt, dann weiß ich, dass es mein Lob ist. Ich meine, im Zeitalter, wo viele leider nicht mehr die Zeit haben zum Kochen, kann man wahrscheinlich auf diese Dinge nicht verzichten. Aber ich sage, wenn ich etwas lehren will oder den Leuten näher bringen möchte, vor allem auch der Jugend, dann ist es ganz wichtig, dass man weiß, wie man ein Grundprodukt behandelt und wie man auch aus wenig etwas macht, ohne Hilfsmittel. Ja, selbst hergestellte Hilfsmittel sind natürlich schon erlaubt.
Gut, wenn Sie es ausprobieren wollen, bei Ingrid Pernkopf in Gmunden im schönen Oberösterreich am Traunsee mit Blick auf den See und Sie knödeln sich vor Freude. Danke fürs Gespräch.
Bitte gerne.
Wenn unser Ex-Kanzler Schröder mit seinem »Hol mir mal ein Bier« vermeintlich die Kernkompetenz deutschen Brauwesens untermauert hat, müssen kulinarische Gerstensaftexperten feststellen, dass trotz des heiligen deutschen Reinheitsgebots die besten Biere weltweit längst nicht mehr hierzulande gebraut werden. Und was auf dem Oktoberfest weggesoffen wird oder auch in der Kneipe an der Ecke, ist allenfalls noch erfreulich aus Sicht der Urologen. Aber vom guten Geschmack sollte man tunlichst nicht reden. Bei Weltmeisterschaften duftet es aus deutschen Biergläsern ziemlich schal. Ich bin deshalb mal zum allerersten Biersommelier-Weltmeister gefahren, der bezeichnenderweise aus dem oberösterreichischen Böhmerwald kommt, in Sichtweite zur tschechischen Grenze, und der dort ein Bierkulinarium betreibt. eine Studienreise gewissermaßen zu Karl Schiffner, nach der man für jede Flasche aus dem Supermarkt verdorben ist.
Reiseträume. Wenn einem so viel Schönes wird beschert.
Ja, wir alle, die wir viel unterwegs sind, kennen das. Gerade wenn man vor allen Dingen in exotischen Gebieten unterwegs ist, sitzt man abends im Restaurant und nach einem Blick auf die Weinkarte denkt man, oh Gott, das kann ja nur noch ganz schrecklich werden. Abgesehen davon, dass man sich gar nicht vorstellen möchte, welchen Weg der Wein schon hinter sich hat und wie er gelagert wurde. Alternative ist oft, man nimmt ein Bier und ist dann manchmal sogar ganz positiv überrascht, dass man auch in irgendeinem entferntesten Winkel der Welt etwas trinkt, was eigentlich besser schmeckt, als man es vermutet hat. Und mein Gesprächspartner, der gerade hier sitzt, der schmunzelt schon, denn für ihn ist das natürlich absolute Profession. Der muss überall Bier trinken, wo es irgendwie nur geht. Der Karl Schiffner ist nämlich der erste Biersommelier-Weltmeister. Ja, das gibt es tatsächlich. Und wir sind nämlich hier im Böhmerwald, im Mühlviertel. Das ist mittlerweile schon das Bierviertel in Aigen. Wie viele Biers haben Sie denn schon getestet?
Also wenn ich so überschlage, waren es sicher schon mehr als 3.500 sicher.
Und Sie können sich an jedes noch erinnern bestimmt?
Nein, eigentlich nicht. Also man merkt sich ja meistens nur drei Dinge und die wichtigsten drei, das sind meistens die letzten oder die entscheidenden. Aber es gibt schon ein Ranking, wo man Biere wieder in Erinnerung rufen kann, wo man verkostet hat und einmal sich die Eckpunkte gemerkt hat und irgendwo registriert hat und man bekommt das Bier dann wieder, dann kennt man es wieder.
In welchem Land der Welt gibt es denn das beste Bier der Welt? Sagen Sie nichts Verkehrtes jetzt.
Naja, das ist die Frage, wurde natürlich schon sehr oft gestellt. Jetzt habe ich mein eigenes Bier gemacht, da kann ich ruhig sagen, mein eigenes Bier ist das Beste. Aber, aber ich empfehle eigentlich immer also allen Konsumenten, dass sie die Biere dort trinken sollten, wo sie gebraut werden. Das heißt, man sollte eigentlich immer an Ort und Stelle, wo es Bier gibt, Bier trinken. Bier ist auf der einen Seite ein frisches Produkt, auf der anderen Seite macht es unglaublich viel Spaß, wenn man es einmal auch einige Jahre in den Keller gibt. Ähnlich wie beim Wein ist es so, dass man also auch hier wunderschöne Geschmackselemente herausbekommen kann, dass sich also hier Veränderungen abspielen in der Flasche oder auch im Fass, das nach einigen Jahren dann richtig Spaß macht.
Nun ist die Situation trotzdem ja meistens so, wenn man ins Restaurant geht. Gut, es gibt sicherlich Kneipen, die haben mehr verschiedene Biere. Am Restaurant kann man schon froh sein, wenn ein oder zwei verschiedene Sachen ausgeschenkt werden. Wie viele haben Sie denn bei sich hier?
Ja, wir haben immer 150 verschiedene Biere hier vorrätig bei uns. Wir haben 6 Biere immer vom Fass. Wir wechseln das Angebot sehr häufig aus. Das kann also passieren, dass wir in der Woche 30, 40 Sorten neu aufnehmen und auch wieder auslisten. Das ist auch, warum das Ganze funktioniert. Also nicht, dass wir jetzt 150 Biere uns eben hier einkaufen und lagern und als musealen Gegenstand behandeln, sondern eigentlich, wir wollen die Biere so aussuchen, dass sie jahreszeitlich auch gegeben jetzt zu den einzelnen Gerichten dazu passen, dass sie zu den Speisen sich dazu gesellen und hier Gaumenexplosionen hervorrufen, die sonst wirklich seinesgleichen suchen.
Wir reden also hier vom qualifizierten Biertrinken, den, sagen wir mal so, der klassische Biertrinker, der findet das vielleicht jetzt ein bisschen affig. 150 verschiedene Biersorten.
Ja, er denkt sich wahrscheinlich, jetzt muss er alles durchprobieren. Also bei internationalen Tastings ist so die Obergrenze 100 Biere, die wir verkosten können, sensorisch erfassen können. Da macht eben das Gehirn nicht mehr mit. Wir verkosten aber dann nur ganz kleine Mengen. Das heißt, also, da geht es nicht um die großen Alkoholmengen, sondern wirklich nur um ganz kleine Proben. Aber das ist eben sehr, sehr anstrengend auch. Aber das muss ja nicht sein. Also man kann auch mit einem Bier viel Spaß haben. Es muss dementsprechend zelebriert werden. Das ist für mich wichtig. Es muss ins richtige Glas eingeschenkt werden. Es muss richtig gezapft ein gutes Bild abgeben. Es muss Freude bereiten. Die Lagerung spielt auch eine wesentliche Rolle. Wo ist das Bier gelagert? Wie ist gelagert? Die Handhabe, das heißt die Wertschätzung fürs Produkt ist eigentlich an erster Stelle.
Während Sie das alles gerade so wunderschön erzählt haben, kam mir immer nur ein Bild in den Kopf. Das wurde immer klarer und immer deutlicher und wurde deshalb immer lustiger. Das Oktoberfest. Ich glaube, also für viele Menschen das Paradies auf Erden. Für Sie als Biersommelier ist es der Vorhof zur Hölle.
Nein, eigentlich nicht. Also Bier hat so viele Funktionen, also aus meiner Sicht also auch sehr viele soziale Funktionen. Und Oktoberfest, also feiern mit Bier ist durchaus erlaubt. Dort ist es auch erlaubt, aus Maßkrügen das Bier zu trinken. Ich selbst habe das natürlich auch schon oft gemacht, also ich bin da eher überfordert, weil mir das Bier einfach dann zu viel wird. Das heißt, ich habe es im letzten Drittel des Bierglases dann meistens nicht mehr den hohen Genuss. Außerdem meine ich, dass der physikalische Druck aus einem Maßkrug auf die Zunge sehr, sehr groß ist. Aber auf das konzentriert man sich nicht. Da ist die Musik, da ist die Geselligkeit, das Gegenüber, das ist das Miteinander, eben das Soziale, und das darf das Bier auch einmal haben, dass man hier auch einmal größere Menge einmal trinkt auch.
Der physikalische Druck des Biers auf den Gaumen. Das habe ich noch nicht gedacht. Das ist eine interessante Überlegung für eine kleine Typologie des Oktoberfest-Biertrinkers. Wir sind natürlich hier völlig am anderen Ende der Genussschlange, nämlich in Ihrem Bierkulinarium. Ich habe es gerade erleben dürfen, ein Menü, wo man zu jedem Gang ein perfekt ausgewähltes Bier bekommt. Und es ist wirklich ein Erlebnis, liebe Zuhörer, es ist absolut schmackhaft und überraschend.
Also das ist genau die große Herausforderung. Wir haben natürlich jetzt schon über 20 Jahre Erfahrung und können aus dem Feedback der Gäste eigentlich reüssieren. Wir können also hier Kombinationen schaffen. Ich habe sehr viele Pfeile im Köcher und finde eigentlich für jeden Biertrinkertyp immer die passenden Kombinationen. Das überrascht manche, aber das ist einfach nur die Konzentration nicht auf sich selbst, sondern auf das, was alles passieren kann damit. Und da muss man also auch einmal den Mut haben, Bier zu Speisen zu geben, die etwas ungewöhnlicher sind. Und man merkt auf einmal, oh, da gibt's ja doch noch viel zu entdecken. Und ich lerne jeden Tag dazu. Rühme mich auch nicht, dass ich jetzt irgendwo bester Verkoster zu sein, weil ich Weltmeister geworden bin einmal, sondern ich bin eigentlich liebend gern und leidenschaftlich ein praktizierender, operativ arbeitender Gastwirt, der Leute glücklich machen möchte.
Das Interessante ist, wir sind eine kleine Gruppe hier von auch sehr vielen Journalistinnen vor allen Dingen, und die haben am Anfang gesagt, oh Gott, das wird eine ganz schreckliche Reise, ich trinke überhaupt kein Bier. Wenn ich jetzt irgendwo sage, ich möchte ein Glas Wein, dann schmeißen die mich raus. Und interessant war zu sehen, dass die Frauen alle angefangen haben, Bier zu trinken und auf einmal alles ganz toll fanden.
Ja, das liegt auch daran, dass wir eben die Biere vom unterschiedlichen Geschmack her anbieten. Wenn wir beim Aperitif schon mit etwas Fruchtigem anfangen, dann sind die Damen meistens schon überzeugt. Und wenn wir sie begeistern können, gleich von Anfang an, dann können wir sie auch führen durch den ganzen Abend. Und jeder darf natürlich für sich auch immer behaupten, wenn ihm was nicht schmeckt. Dass jeder Mensch hat seine eigenen individuellen geschmacklichen Wahrnehmungen und kann nur aus dem heraus feststellen, ob es gut ist oder nicht, wenn er es einmal gesagt hat, es ist gut. Aber wir haben eben so viel Erfahrung, können eben für jeden Typ schon feststellen, was eigentlich auch interessant ist und was spannend ist.
Warum wird es eigentlich so wenig gemacht? Also ich habe es vorher offen gestanden noch nie erlebt, dass ich jetzt irgendwo in einem Restaurant, auch einer gewissen Güte, so etwas als Alternative angeboten bekommen hätte. Ist das den Gastronomen zu kompliziert? Ist er zu wenig Wissen da?
Ja, es gibt kaum Anbieter, die mehrere Biersorten haben oder recht viele Biersorten haben, die wirklich unterschiedlichen Geschmack bieten. Auch wenn es große Konzerne gibt oder kleine Brauereien, die viele Biere haben, aber ich meine, dass sich die Brauereien, die Braumeister, die Verkäufer noch nicht wirklich auseinandergesetzt haben damit, wie die Biere einzusetzen sind. Sie gehen immer auf den klassischen Biertrinkertyp, und das mache ich eigentlich gar nicht. Mir ist der Biertrinker, der Gast, der reinkommt und sagt, ich trinke kein Bier eigentlich am liebsten, denn da habe ich eine offene Spielwiese, da kann ich ihm so viel anbieten und so viel erzählen, dass er irgendwann sagt, wow, bitte darf ich eins probieren, ja.
Kann es nicht andersrum auch sein, dass viele Gastronomen sich sagen, ach nö, lieber eine Flasche Wein, da verdiene ich mehr?
Ja, das geht auch schneller. Ja, das ist. Ich kenne einige Kollegen, die sagen, ja, ich verkaufe lieber eine Flasche Wein, da habe ich dann Ruhe. Ist auch sicherer. Aber das Beschäftigen mit dem Gast ist doch eine schöne Aufgabe. Und wir setzen sogenannte Brandings dann bei unseren Gästen in die Köpfe. Das animiert zum Wiederkommen. Das ist auch, wie unser Geschäft funktioniert. Wir können kein breit gefächertes Marketing machen mit sowas, weil das ist ja nicht bekannt, hat viel zu viel Streuverlust. Aber unsere Gäste erzählen das gerne weiter, und durch die Mundpropaganda sind wir auch bekannt geworden.
Branding ist ein schönes Stichwort. Sie sind da eben mit einer glühenden Eisenstange gekommen, haben mein Bierglas rumgerührt. Das fand ich schon etwas befremdlich.
Ja, das ist ein alter Brauch aus der Schmiedezunft, der wirklich auch toll ist und geschmacklich eine Erfahrung bringt, dass man Bier, ein Starkbier, das noch unvergorene Restzuckerteile hat, wenn man das mit glühendem Eisenstab jetzt erwärmt, vor allem den Schaum erwärmt, ist es ein Trinkgefühl, das alle überrascht. Die karamelligen Aromen des Malzes spielen eine viel deutlichere Rolle. Die Hopfenaromen, die bitteren, werden etwas zurückgedrängt. Und die cremige Textur des Bieres macht es auch möglich, dass man es gut zum Dessert trinken kann.
Liebe Zuhörer, wir reden immer noch über Bier. Die sind jetzt nicht im Weinseminar gelandet. Wir reden immer noch über Bier. Aber apropos, wenn Sie mal so ein Bierkulinarium hinter sich haben, so richtiges Tasting, sagen Sie dann andersherum am Schluss zu Ihren Kollegen, so, und jetzt ein schönes Glas Wein?
Auf alle Fälle, ja. Ich bin ja auch ein Weinsommelier und ich liebe auch Wein. Und ein Glas Wein auf Bier ist immer gut, auch umgekehrt immer. Ich bin bei vielen Weinverkostungen natürlich auch immer derjenige, der als erster abbiegt, einmal zum Neutralisieren auf ein Bier. Bier neutralisiert vielleicht etwas besser. Aber Wein hat ja auch so viel Mystisches drinnen, auch so viele Geheimnisse, auch so viele feine Sachen auch zum Kombinieren. Und ich glaube, man muss als Genussmensch überhaupt offen sein für alle Dinge, dass man also alles eher erfasst, berührt, mit allen Sinnen verkostet. Dann hat man mehr Spaß.
Feiertage genutzt, um vielleicht mit dem Flieger möglichst weit weg aus dem deutschen Dauerregen zu kommen. Auch mein lieber Kollege Rolf Nöckel war wieder mal unterwegs. Aber manchmal stimmt der zugegeben etwas abgelutschte Spruch nicht mehr, dass angeblich der Weg das Ziel sein soll. Speziell dann, wenn man im Flugzeug eine nervige Nachbarin ertragen muss.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt.
Ein paar herrliche Tage gehabt. Jetzt steigt die Vorfreude auf zu Hause. Völlig relaxed warte ich am Gate auf meinen Abflug. Da hechelt eine Frau scheinbar orientierungslos auf den Flughafenfluren herum, mit einem hochroten Kopf und drei Handgepäckstücken. Sie fliegt mit. Dreist mogelt sie sich an der Schlange vor der Ticketkontrolle vorbei, um dann den ganzen Verkehr aufzuhalten, weil sie ihren Personalausweis nicht findet. Und wo bitte sitzt die flotte Dame im Flieger? Richtig, direkt neben mir, am Fenster. Was Folgen hat. Zweimal muss die Nachbarin aufs Klo. Und das auf einem Kurzstreckenflug von Malle nach Düsseldorf. Auch die Stewardessen-Crew ist genervt. Dass Madame das gesamte Sortiment an Kissen, Decken bis zum Aspirin gegen Kopfschmerz einfordert, okay. Und selbstverständlich ordert sie den obligatorischen Tomatensaft über den Wolken. Auch noch in Ordnung. Bedenklich schwappt der Becher in ihren zittrigen Händen über meinem frischen Oberhemd. Kurz vor der Landung drängt sie vorder, hinter und neben Mann noch ihre Krankengeschichte auf, die selbst einem Gynäkologen ein wenig Schamesröte ins Gesicht treiben würde. Nicht in Ordnung. Gelandet. Halleluja. Die Lady kann's einfach nicht erwarten. Sie krabbelt über mich und meinen Sitz hinweg und steht früher im Gang als die Maschine am Stern. Mit ihren drei Handgepäckstücken. Ihnen eine gute Reise ohne nervige Sitznachbarn. Das wünscht der Mann mit den leuchtenden Tomatensaftflecken im Oberhemd.
So, heute ist es etwas später geworden mit der sonntäglichen Produktion des Reiseradios. Ich musste mir doch mal den ersten Teil der Adlon-Trilogie im ZDF anschauen und dann auch noch die nachfolgende Dokumentation über die Hotellegende in Berlin. Glückwunsch an Kempinski. Selten bekommt man öffentlich-rechtlich so viel kostenlose PR zur besten Sendezeit. Und dabei musste man als Betreiber des neuen, natürlich sehr schönen Hotels bis auf den Elefantenbrunnen in der Lobby noch nicht mal was tun, um vom Mythos des Alten Reich zu profitieren. Ein Glücksfall in einer Stadt, die der touristische Hotspot Deutschlands ist und mehr als genügend Menschen über den roten Teppich unter dem Baldachin schubst, die jetzt nach dem TV-Dramulett vielleicht auch noch sehnsüchtiger bei einem sündteuren Kaffee glauben, Teil einer glorreichen Vergangenheit zu sein. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn Sie mögen, wann und wo auch immer Sie das Reiseradio einschalten.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek für die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, VDRJ. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.